welcome you to this Relief Society.
Herzlich willkommen zur allgemeinen FHV-Versammlung der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Ich heiße Julie B. Beck und bin die Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung. Präsident Thomas S. Monson präsidiert über diese Versammlung. Wir schätzen auch seine beiden Ratgeber, Präsident Henry B. Eyring und Präsident Dieter F. Uchtdorf, die ihn begleiten. Außerdem sind meine beiden Ratgeberinnen, Schwester Sylvia H. Allred und Schwester Barbara Thompson, heute bei uns. Wir begrüßen auch unsere Berater, Elder Robert D. Hales und Elder Neil L. Anderson von den 12 Aposteln, sowie Elder Craig Christensen von den 70ern. Auf dem Podium haben auch die Präsidentschaften der jungen Damen und der Primarvereinigung Platz genommen, sowie Mitglieder des Hauptausschusses der FHV. Diese Versammlung wird in 82 Sprachen übersetzt und für Frauen in über 175 Ländern, Nationen und Gebieten übertragen. Wir, die FHV-Präsidentschaft, haben im vergangenen Jahr Schwestern in Mittel- und Südamerika, den Vereinigten Staaten, in Asien, Europa, Afrika und auf den südpazifischen Inseln besucht. Die Musik in dieser Versammlung übernimmt ein Chor von FHV-Schwestern aus Kearns in Utah unter der Leitung von Kathy Jolly. Linda Margetts begleitet an der Orgel. Der Chor und die Anwesenden singen nun gemeinsam das Anfangslied »Sieh den Segen«, Nummer 160 im Deutschen Gesangbuch. Schwester Sharon L. Eubank vom Hauptausschuss der FHV wird dann das Anfangsgebet sprechen.
Thank you.
Our Father in heaven.
Unser Vater im Himmel. Wir sind dankbar für diese Konferenz, dass wir zusammenkommen konnten in Gemeinschaften überall auf der Welt. Wir danken dir für die Gelegenheit, von dir zu hören und von der ersten Präsidentschaft. Wir sind dankbar für Präsident Monson. Wir danken dir für das wiederhergestellte Evangelium und für seine Kraft in unserem Leben. Wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus für uns gegeben hast. Wir bitten um deinen Segen für die, die sprechen werden, für die, die zuhören werden. Wir wollen unsere Herzen öffnen, um als deine Töchter zusammen zu sein, als deine Kinder von dir zu erfahren. Wir danken dir für die Macht des Evangeliums, Jesu Christi. Und wir sagen dies im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, Sister Eubank.
Thank all. Vielen Dank, Schwester Eubank. Wir freuen uns über das schöne Anfangslied. Schwester Barbara B. Smith ist verstorben im September. Sie war Präsidentin. Und wir vermissen sie sehr an diesem Abend. Sie hat gesagt, wie wichtig es ist, dass die Frauen in der Kirche respektiert werden. Präsident Monson hat mich gebeten, heute als Erste zu Ihnen zu sprechen. Nach meinen Worten singt der Chor "Geh voran". Danach spricht Schwester Sylvia H. Allred zu uns und anschließend hören wir von Schwester Barbara Thompson. Nach ihren Worten singen der Chor und die Anwesenden "Mehr Heiligkeit gib mir", Nummer 79 im Deutschen Gesangbuch. Diese Versammlung ist ein Geschenk an alle Töchter des himmlischen Vaters, die seine Absicht und seinen Willen erkennen und ihre Aufgabe in seinem Plan verstehen wollen. Ich habe im vergangenen Jahr viele von ihnen besucht. Mein Herz war berührt, als ich ihnen in die Augen geblickt, sie umarmt, mit ihnen gelacht und geweint und von ihrer Freude, ihrer Trauer und ihren Erfolgen erfahren habe. Jede von ihnen ist unbeschreiblich kostbar und der Vater im Himmel kennt jede von ihnen. Als Tochter Gottes bereiten sie sich auf eine ewige Berufung vor. Sie sind von ihrer Identität, von ihrem Wesen und von ihrer Aufgabe her eine Frau. Der Erfolg von Familien, Gemeinschaften dieser Kirche und der kostbare Erlösungsplan hängen von ihrer Glaubenstreue ab. Meine lieben Schwestern, wir haben sie lieb und beten für sie. Jede von uns steht inmitten sehr persönlicher Erfahrungen hier auf der Erde. Vor kurzem habe ich zwei Schwestern kennengelernt, die zeigen, wie man glaubenstreu sein kann. Die eine Schwester wohnt in der Mitte Brasiliens. Das schöne rote Backsteingebäude in einem Garten voller roter Erde ist umgeben von einer roten Steinmauer und ein sicherer Ort und eine Zuflucht vor der Welt. Ihre Kinder haben ein Leuchten in den Augen und kennen die PV-Lieder. Die Wände des Hauses sind mit Bildern aus dem Liahona verziert, auf denen der Heiland, der Tempel und die Propheten Gottes zu sehen sind. Sie und ihr Mann haben große Opfer gebracht, damit sie sich im Tempel aneinander segeln lassen und so ihre Kinder im Bund geboren werden konnten. Sie berichtete mir, dass sie ständig dafür beten, dass der Herr ihr genügend Kraft und Inspiration gibt, damit sie ihre Kinder im Licht und in der Wahrheit des Evangeliums aufziehen kann. Eine andere Schwester wohnt allein in einer winzigen Wohnung im 80. Stock eines Hochhauses in Hongkong. Sie hat gesundheitliche Probleme, aber sie ist glücklich und unabhängig. Sie gehört als einzige in ihrer Familie der Kirche an. Auf einem kleinen Regal stehen ihre Schriften und weitere Bücher der Kirche. Sie hat in ihrem Zuhause einen Zufluchtsort geschaffen, der vom Geist erfüllt ist. Sie ist für jeden in ihrem Zweig ein Licht. Wir wissen, dass viele Schwestern in bedrückenden oder gefährlichen Umständen leben. Einige hungern ständig, andere müssen täglich neuen Mut aufbringen, um trotz Enttäuschung und Verrat durch andere im Glauben treu zu bleiben. Wir leben in den letzten Tagen dieser Erde und überall sind Anzeichen eines gewaltigen Kampfes. Es gibt viele irrige Annahmen und falsche Vorstellungen, was die Stärke, den Zweck und die Stellung der Frau in der Kirche angeht. Derzeit wird fälschlicherweise angenommen, wir wären weniger wichtiger als die Männer. Wir wären zwar ganz reizend, hätten aber keine Ahnung. Und wir wären, egal was wir tun, niemals gut genug, um dem Vater im Himmel zu gefallen. Schon der Apostel Petrus hat gesagt, es werde bei euch falsche Lehrer geben. Sie werden verderbliche Irrlehren verbreiten und den Herrscher, der sie freigekauft hat, verleugnen. Im Buch Mormon können wir lesen, was derzeit geschieht. Denn siehe, an jenem Tag wird der Satan im Herzen der Menschenkinder wüten und sie zum Zorn aufstacheln gegen das, was gut ist. Und andere wird er beschwichtigen und in fleischlicher Sicherheit wiegen, sodass sie sprechen, alles ist wohl in Zion. Ja, Zion gedeiht, alles ist wohl. Und so betrügt der Teufel ihre Seele und führt sie mit Bedacht hinweg hinab zur Hölle. Und siehe, andere verleitet er schmeichlerisch und sagt ihnen, es gebe keine Hölle. Und er spricht zu ihnen, ich bin kein Teufel, denn es gibt keinen. Und so flüstert er ihnen ins Ohr, bis er sie mit seinen furchtbaren Ketten fasst, aus denen es keine Befreiung gibt. In einer Welt, in der Anspruchsdenken, Ausreden, Gleichgültigkeit und Verlockungen immer stärker werden, setzen sich Töchter Gottes, die nicht wachsam und gebetvoll sind, vermehrt der Gefahr aus, törichte Frauen zu werden, wie es in der Schrift steht, die fremde Götter verehren. Leider glauben viele Schwestern aufgrund von Schwierigkeiten und beliebter Irrlehren mehr an irrige Annahmen als an die Wahrheit. Ihre Abweichung von Gottes Plan zeigt sich daran, dass sie so wesentlich ist, wie das Gebet und das Schriftstudium außer Acht lassen. Der Herr selbst hat gesagt, dies ist ein Tag des Warnens und nicht ein Tag vieler Worte. Gott gab dem Propheten Joseph Smith die Vollmacht, für Gottes Töchter eine Organisation zu gründen, um in diesen schweren Zeiten über sie zu wachen, sie zu unterweisen und zu inspirieren. Diese Organisation, die vom Priestertum gelenkt wird, ist die Frauenhilfsvereinigung. Das Ziel der FAV ist es, die Töchter Gottes für die Segnungen des ewigen Lebens vorzubereiten, wenn sie an Glauben und Rechtschaffenheit zunehmen. Die Familie und das Zuhause zu stärken und anderen, die in Not sind, zu helfen. Durch die FAV wird deutlich, was unsere Aufgabe ist. Wir werden als Töchter Gottes vereint, wenn wir uns für seinen Plan einsetzen. In einer solchen Zeit, in der manche sich selbst nicht mehr kennen, verwirrt und abgelenkt sind, soll die FAV wie ein Kompass sein, der treue Frauen zur Wahrheit führt und diese lehrt. In der heutigen Zeit bemüht sich eine rechtschaffene Frau um Offenbarung, um Ablenkungen zu widerstehen, gegen das Böse und geistige Zerstörung zu kämpfen und über der eigenen Not stehen zu können, indem sie ihren Glauben vermehrt, ihre Familie stärkt und anderen hilft. Wir als Präsidentschaft haben gebetet, gefastet, nachgesonnen und uns mit den Propheten, Sehern und Offenbarern beraten, um zu erkennen, wie wir nach Gottes Willen seinen Töchtern helfen können, stark zu sein angesichts des Unheils, das über die Bewohner der Erde kommen soll. Wir haben die Antworten empfangen, dass die Schwestern der Kirche die Geschichte der FVV kennen und aus ihr lernen sollen. Wenn eine glaubenstreue Frau die Geschichte der FAV kennt, bestärkt sie das in ihrer Identität und in ihrem Selbstwertgefühl. Darum wird derzeit die Geschichte der FAV für die Mitglieder zusammengestellt und wird nächstes Jahr verfügbar sein. In Erwartung darauf wird der Geschichte der FAV vermehrte Aufmerksamkeit gewidmet, beispielsweise auf der Besuchslehrseite im Liahona. Bei der Vorbereitung der Geschichten haben wir Inspiration und Offenbarung empfangen. Wir haben uns mit der Geschichte der FAV eingehend beschäftigt und festgestellt, dass die Vision und das Ziel des Herrn für die FAV nicht nur eine müde Versammlung am Sonntag sein sollte. Er hat auch etwas viel, viel Größeres im Sinn als einen Verein für Frauen. Er sah vor, dass sein FAV sein Volk aufbaut und darauf vorbereitet, die Segnungen des Tempels zu empfangen. Er gründete diese Organisation, um seine Töchter in sein Werk einzubeziehen und ihre Hilfe beim Aufbau seines Reiches und bei der Stärkung der Familien in Zion in Anspruch zu nehmen. Wir befassen uns mit unserer Geschichte, um etwas von uns zu hinterlassen. Frauen in aller Welt hungern danach zu wissen, wer sie sind, wie groß ihr Wert ist, wie wichtig sie sind. Indem wir die Geschichte der FFV berücksichtigen, erkennen wir, wer wir sind und werden als Jüngerinnen des Heilands Jesus Christus charakterisiert. Unsere Glaubenstreue und unser Dienst sind Zeichen unserer Bekehrung und Verpflichtung, seiner zu gedenken und ihm nachzufolgen. Im Juli 1830, zu Beginn der Wiederherstellung seiner Kirche, wählte der Herr seine erste weibliche Führungsbeamtin aus und sagte ihr in einer Offenbarung: Ich spreche zu dir, meine Tochter Emma Smith. Denn wahrlich, ich sage dir, alle jene, die mein Evangelium annehmen, sind Söhne und Töchter in meinem Reich. Durch die Geschichte der FFV lernen wir, dass der Vater im Himmel seine Töchter kennt. Er hat sie lieb, er hat ihnen besondere Aufgaben übertragen und hat mit ihnen während ihrer irdischen Mission gesprochen und sie geführt. Die Geschichte der FFV erhöht und bekräftigt die Stellung der Frau und zeigt, wie sie mit den glaubenstreuen Priestertumsführern Seite an Seite arbeiten. Wir lernen unsere Geschichte, damit wir wissen, was wir zu tun haben. Wir lernen dadurch, uns für die Segnungen des ewigen Lebens bereit zu machen. Die Organisation der FFV hatte schon immer die Aufgabe, die Kräfte der Schwestern in den Gemeinden und Zweigen Zions sinnvoll einzuteilen. Durch die FFV-Versammlungen, die Besuchslehrarbeit und beides zusammen werden die Töchter Gottes unterwiesen. Es wird über sie gewacht. Und sie werden in ihrer Aufgabe im Reich des Herrn inspiriert. Die Gemeinde- und Zweig-FFV-Leiterinnen werden eingesetzt, dieses Werk zu leiten. Vor einem Jahr haben wir bei dieser Versammlung neue Richtlinien zu den FFV-Versammlungen bekannt gegeben. Es freut mich, Ihnen mitzuteilen, dass die FFV-Leitungen und Schwestern in den meisten Gemeinden und Zweigen die Richtlinien und die Absicht, die dahinter steckt, angenommen haben. Es ist wunderbar, dass wir den historischen Zweck und die Arbeit der FFV neu aufleben lassen konnten. Wir haben auch erlebt, dass Würde, Identität und Wichtigkeit der FFV größer geworden sind, weil die Versammlungen der Schwestern dadurch, wie sie nun genannt werden, das verkörpern, was sie sind, FFV-Versammlungen. Wir erleben, dass die Schwestern dank der FFV-Versammlungen gläubiger und rechtschaffener werden, ihre Familie und ihr Zuhause stärken und durch ordnungsgemäße FFV-Versammlungen mehr helfen. Alle Richtlinien zu den FFV-Versammlungen, zur Besuchslehrarbeit und zur Arbeit der FFV beruhen auf der Geschichte der FFV und wurden von der ersten Präsidentschaft genehmigt. Es war schon immer die Aufgabe der FFV, sich am Erlösungswerk zu beteiligen. Seit den Anfängen der wiederhergestellten Kirche waren die Schwestern für andere da. Sie kamen als Erste und gingen als Letzte und haben auf das reagiert, was im täglichen Leben geschah. Sie strömen aus der FFV und dienen in der PV bei den jungen Damen, in der Sonntagsschule und in anderen Bereichen. Sie lassen vor der heranwachsenden Generation ihr Licht leuchten und sind ein Vorbild an Tugend. Indem eine Schwester anderen dient, wird sie selbst erbaut. Und wenn Millionen glaubenstreuer Frauen anderen dienen, entsteht dadurch eine enorme Kraft des Glaubens im Werk des Herrn. Die Geschichte zeigt, dass die Schwestern seit den Anfängen der Wiederherstellung an vorderster Front standen, um mit anderen über das Evangelium zu sprechen. Das tun sie weiterhin, indem sie eine Mission erfüllen, junge Menschen darauf vorbereiten, eine Mission zu erfüllen und ihre Freunde, Bekannte und Angehörigen an den Segnungen des Evangeliums teilhaben lassen. Wir lernen ebenfalls aus der Geschichte, dass der Prophet Joseph Smith in den FFV-Versammlungen die Schwestern auf den Tempel vorbereitete. Auch heute gehören Genealogie und Tempelarbeit weiterhin zu den wichtigsten Pflichten der FFV. Wenn die Frauen den Zweck dieser Gründung verstehen, können sie die richtigen Prioritäten setzen, damit sie nicht Geld für das geben, was ohne Wert ist, noch ihre Arbeit für das, was nicht zufrieden machen kann. Die FFV hatte schon immer die Aufgabe, das zu tun, was der Apostel Paulus lehrte. würdevoll in ihrem Verhalten sein, nicht verleumderisch und nicht trunksüchtig, fähig, das Gute zu lehren, damit sie diejenigen, die verheiratet sind, dazu anhalten können, ihre Männer und Kinder zu lieben. Die Geschichte der FHV lehrt uns, uns um das zu kümmern, was wirklich wichtig ist, uns rettet und heiligt und was notwendig ist, damit wir im Reich des Herrn eigenständig und von Nutzen sind. Ein Motto, das es fortwährend in unserer Geschichte gab, ist, dass Schwestern, die die Macht des Heiligen Geistes in Anspruch nehmen, vom Herrn inspiriert wirken und Offenbarung für ihre Aufgaben empfangen können. Wir befassen uns mit unserer Geschichte, weil sie glaubenstreue Frauen vereint. Die Geschichte der FHV ist eine vom Geist erfüllte Geschichte von starken, glaubenstreuen, zielbewussten Frauen. Als Organisation der wiederhergestellten Kirche des Herrn gibt es die FHV nun in über 170 Ländern. Überall auf der Welt können erwachsene Frauen in der Kirche ernsthafte und wichtige Aufgaben übernehmen. Die PV-Mädchen und jungen Damen setzen sich anhand der Programme Glaube an Gott und Mein Fortschritt Ziele, die ihren Blick auf den Tempel und ihre künftigen Aufgaben lenken. In der FHV bereiten sie sich weiterhin auf die Segnungen des Tempels und des ewigen Lebens vor, indem sie an Glaube und Rechtschaffenheit zunehmen, ihre Familie und ihr Zuhause stärken und die Bedürftigen ausfindig machen und ihnen helfen. Eine glaubenstreue Schwester tut das, ohne viel Anerkennung für ihre Arbeit zu erwarten. Die FHV gedeiht auf den Lehren Jesu Christi, der gesagt hat, wenn wir unsere Almosen im Verborgenen bleiben, wird der Vater im Himmel, der ins Verborgene sieht, es uns offen lohnen. Durch die Geschichte und die Arbeit der FHV sind wir mit einer großartigen weltweiten Schwesternschaft verbunden, die aus Jungen und Alten, Wohlhabenden und Armen, Gebildeten und Ungebildeten, Alleinstehenden und Verheirateten, starken und unerschütterlichen Töchtern Gottes besteht. Wir befassen uns mit unserer Geschichte, weil sie uns hilft, uns zu ändern. Letzten Endes liegt der Wert der Geschichte nicht so sehr in Daten, Zeiten und Orten. Sie ist so kostbar, weil wir Grundsätze, Ziele und Lebensregeln lernen, an die wir uns halten müssen und durch die wir erkennen, wer wir sind und was wir tun müssen. Sie eint uns, wenn wir die Familien in Zion stärken und das Reich Gottes auf Erden aufbauen. Wenn die FHV auf inspirierte Weise funktioniert, können durch sie Angst, Zweifel und Selbstsucht ersetzt werden durch Glauben, Hoffnung und Nächstenliebe. Wenn wir das Werk des Herrn voranbringen, wird die Geschichte der FHV auch weiterhin von glaubenstreuen Schwestern in aller Welt geschrieben. Der Herr stärkt die FHV in heutiger Zeit und bereitet eine herrliche Zukunft für seine Töchter vor. Ich bezeuge Ihnen, dass der Vater im Himmel und sein Sohn Jesus Christus wirklich leben. Durch den Propheten Joseph Smith ist das Evangelium, die gute Nachricht von unserer Identität und unserem Zweck wiederhergestellt worden. Im Namen Jesu Christi. Amen.
faithful to be part of this.
Ich bin dankbar, Teil dieser Zusammenkunft glaubenstreuer Frauen aus aller Welt zu sein. Ich habe Tausende von ihnen in verschiedenen Ländern kennengelernt. Ihre Glaubenstreue und Hingabe haben mich gestärkt. Ihr Beispiel an Güte und Engagement im Evangelium haben mich inspiriert. Ihr stiller, selbstloser Dienst am Nächsten und ihr Zeugnis haben mich demütig gestimmt. Ich werde einer jeden von Ihnen dieselben Fragen stellen, die ich vielen bei unseren Gesprächen gestellt habe. Was hilft Ihnen, standhaft und unverrückbar zu sein, wenn Sie sich den Herausforderungen stellen, durch die Ihr Glaube geprüft wird? Was trägt Sie durch Prüfung und Not? Was hilft Ihnen, auszuharren und ein wahrer Jünger Christi zu werden? Einige Ihrer Antworten waren: Ihr Wissen, dass der Vater im Himmel Sie liebt und für Sie sorgt. Ihre Hoffnung, dass sich durch das Sühnopfer Jesu Christi all die Segnungen erfüllen werden, die den Glaubenstreuen verheißen sind. Ihr Wissen vom Erlösungsplan. In meiner heutigen Botschaft werde ich diese Glaubensbekenntnisse, die aus Ihrem Herzen kommen, weiter ausführen. Im Römerbrief heißt es: So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das erste Mal, dass ich mit völliger Gewissheit spürte, dass der Vater im Himmel mich kennt, liebt und für mich sorgt, war bei meiner Taufe, als ich 15 Jahre alt war. Ich wusste bereits davor, dass es Gott gibt und dass Jesus Christus der Erlöser der Welt ist. Ich hatte an sie geglaubt und sie geliebt, aber nie verspürt, dass auch sie mich liebten und für mich sorgten, bis ich an jedem Tag voller Freude den Taufbund einging. Ich erkannte, was es für ein großes Wunder war, dass die Missionare mich gefunden und unterwiesen hatten, weil es ja nur eine Handvoll Missionare unter 2 Millionen Menschen gab. Damals wurde mir klar, dass der Vater im Himmel mich kennt und auf so besondere Weise liebt, dass er die Missionare zu mir geführt hatte. Ich weiß jetzt, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Das ist wahr, weil wir seine Kinder sind. Und er den Wunsch hat, dass wir alle Freude und ewiges Glück erlangen. Sein Werk und seine Herrlichkeit bestehen darin, uns Unsterblichkeit und ewiges Leben zu ermöglichen. Deshalb hat er einen ewigen Plan des Glücklichseins für uns vorgesehen. Der Zweck des Lebens besteht darin, dass wir ewiges Leben und Erhöhung erlangen und anderen helfen, dies zu erreichen. Gott erschuf diese Erde, damit wir einen Körper erhalten, uns unser Glaube geprüft wird. Er schenkte uns die Gabe der Entscheidungsfreiheit, durch die wir den Weg wählen können, der zu ewigem Glück führt. Der Erlösungsplan des Vaters ist für Sie und für mich gedacht. Er ist für all seine Kinder gedacht. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde. Und er gab ihnen Gebote, dass sie den Herrn, ihren Gott, anbeten sollten. Und Adam war den Geboten des Herrn gehorsam. Adam und Eva brachten Kinder zur Welt und der Plan wurde weiter umgesetzt. Ich weiß, dass jede von uns eine wesentliche und unerlässliche Rolle als eine Tochter Gottes innehat. Er hat seinen Töchtern göttliche Eigenschaften verliehen, damit sein Werk vorangebracht wird. Gott hat die Frauen mit dem Werk betraut, Kinder zur Welt zu bringen und aufzuziehen. Es gibt kein wichtigeres Werk. Es ist eine heilige Berufung. Das edelste Amt für eine Frau ist, eine ewige Familie zu gründen. Idealerweise gemeinsam mit ihrem Mann. Mir ist bewusst, dass einige Schwestern noch nicht mit einer Ehe oder Kindern gesegnet sind. Ich versichere Ihnen, dass Sie zu gegebener Zeit alle Segnungen empfangen werden, die den Glaubenstreuen verheißen sind. Sie müssen mit Beständigkeit in Christus vorwärts streben, erfüllt vom vollkommenen Glanz der Hoffnung und bis ans Ende ausharren, um ewiges Leben zu haben. Aus ewiger Sicht werden Ihnen diese Segnungen nur einen kleinen Augenblick vorenthalten bleiben. Außerdem müssen Sie nicht verheiratet sein, um die Gebote zu halten und Ihre Angehörigen, Freunde und Bekannten zu umsorgen. Ihre Gaben, Ihre Fähigkeiten und Ihre geistige Stärke werden für den Aufbau des Gottesreiches gebraucht.
Der Herr vertraut auf ihre Bereitschaft, diesen Aufgaben nachzukommen. Der Herr hat gesagt, ich vergesse dich nicht, sieh her, ich habe dich eingezeichnet in meine Hände. Deine Mauern habe ich immer vor Augen. Der Herr hat sie lieb. Er kennt ihre Hoffnungen und Enttäuschungen. Er wird sie nicht vergessen, weil ihre Schmerzen und ihr Leid beständig vor ihm ausgebreitet sind. Gottes Bereitschaft, seinen geliebten Sohn Jesus Christus zu senden, damit er für unsere Sünden sühne und unser Erlöser sei, zeigt am deutlichsten, wie sehr er uns liebt. Bei Johannes lesen wir, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Der Erlöser sagt, wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Die Bereitschaft Jesu Christi, das Opferlamm zu sein, war Ausdruck seiner Liebe für den Vater und seiner grenzenlosen Liebe für jeden von uns. Jesaja beschreibt das Leiden des Erlösers. Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Der Herr selbst hat erklärt, ich, Gott, habe das für alle gelitten, damit sie nicht leiden müssen, sofern sie umkehren. Er zerriss die Bande des Todes und ermöglichte der gesamten Menschheit die Auferstehung. Er schenkte uns die Unsterblichkeit. Jesus Christus nahm unsere Sünden auf sich, litt und starb, um die Forderungen der Gerechtigkeit zu befriedigen, damit wir nicht leiden müssen, wenn wir umkehren. Wir zeigen, dass wir Jesus Christus als unseren Erlöser annehmen, wenn wir unseren Glauben in ihn setzen, von unseren Sünden umkehren und die errettenden heiligen Handlungen empfangen, die erforderlich sind, um in Gottes Gegenwart einzutreten. Diese heiligen Handlungen sind Symbole der Bündnisse, die wir eingehen. Die Bündnisse des Gehorsams gegenüber seinem Gesetz binden uns an Gott und stärken unseren Glauben. Unser Glaube und unsere Beständigkeit an Christus werden uns den Mut und die Zuversicht verleihen, die wir brauchen, um den Prüfungen des Lebens zu begegnen. Kurz nachdem mein Mann 1992 als Präsident der Paraguay-Mission Asunción berufen worden war, besuchten wir eine Zweikonferenz in einem entlegenen Ort der Region Chaco. Wir waren 4 Stunden auf einer gepflasterten Straße unterwegs und weitere 7 auf einer ungepflasterten. Wir vergaßen die Fahrt jedoch schnell, als wir die glücklichen und freundlichen Mitglieder in Mistolar begrüßten. Der junge Zweigpräsident hieß Julio Yegros. Er und seine Frau Margarita gehörten zu den wenigen Familien, die im Tempel gesiegelt worden waren. Ich bat sie darum, von ihrer Fahrt zum Tempel zu berichten. Der nächstgelegene Tempel zu dieser Zeit war der Buenos Aires-Tempel in Argentinien. Von Mistolar aus brauchte man für den Weg 27 Stunden und sie hatten ihre 2 kleinen Kinder mitgenommen. Es war mitten im bitterkalten Winter, doch unter vielen Opfern schafften sie es zum Tempel und wurden als ewige Familie aneinander gesiegelt. Auf dem Rückweg wurden die beiden Kinder sehr krank und starben. Sie beerdigten sie unterwegs und kamen mit leeren Händen nach Hause. Sie waren traurig und einsam, spürten jedoch erstaunlicherweise Trost und Frieden. Sie schilderten es so: Unsere Kinder wurden im Haus des Herrn an uns gesiegelt. Wir wissen, dass wir für alle Ewigkeit vereint sein werden. Dieses Bewusstsein ist uns Trost und schenkt uns Frieden. Wir müssen würdig bleiben und die Bündnisse halten, die wir im Tempel geschlossen haben. Dann werden wir mit ihnen wieder vereint sein. Wie können wir größeren Glauben und größere Hoffnung haben, um wie diese Mitglieder in Paraguay zu sein? Wie festigen wir unseren Glauben an die Glaubensbekenntnisse, die ich immer wieder von so vielen von Ihnen höre, nämlich, dass Gott sie liebt, dass sie darauf vertrauen, seine Segnungen zu empfangen, dass sie den Plan der Erlösung durch Jesus Christus verstehen und ihre Rolle in seinem Plan? Ich möchte Ihnen 4 Punkte ans Herz legen, die mir geholfen haben. Gebet, Schriftstudium, Gehorsam und Dienst am Nächsten. Beim Beten kommunizieren wir mit dem Vater im Himmel. Wenn wir beten, teilen wir ihm mit, dass wir an ihn glauben und erkennen seine Macht an uns zu segnen. In Alma lesen wir, berate dich mit dem Herrn in allem, was du tust, und er wird dich zum Guten lenken. Ja, wenn du dich zur Nacht niederlegst, so lege dich nieder im Herrn, damit er in deinem Schlaf über dich wache. Und wenn du dich morgens erhebst, so lass dein Herz von Dank erfüllt sein gegen Gott. Und wenn du das alles tust, wirst du am letzten Tag emporgehoben werden. Schriftstudium. Den Plan des himmlischen Vaters zu kennen und zu verstehen, hilft uns zu erkennen, wer wir sind und wer wir werden sollen. Der Herr hat geboten, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Gerade sie legen Zeugnis über mich ab. Für jede Frau ist es erforderlich, in den Heiligen Schriften zu studieren. Wenn wir die darin enthaltenen Wahrheiten besser kennenlernen, werden wir sie umsetzen können und besser in der Lage sein, Gottes Absichten zu Wege zu bringen. Das tägliche persönliche Gebet und Schriftstudium tragen außerdem dazu bei, dass der Einfluss und die Macht des Heiligen Geistes zugegen sind. Gehorsam. Der Herr hat gesagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Durch treuen Gehorsam können wir göttliche Eigenschaften entwickeln und eine Herzenswandlung erfahren. Im Buch Lehre und Bündnisse wird uns geraten, halte an den Bündnissen fest, die du gemacht hast. Halte beständig meine Gebote und eine Krone der Rechtschaffenheit wirst du empfangen. Unsere Verpflichtung, nach dem Evangelium zu leben, nährt unseren Glauben und unsere Hoffnung an Jesus Christus. Dienst am Nächsten. Es gibt viele Möglichkeiten, dem Herrn zu dienen. Von jeder Schwester wird erwartet, dass sie die Armen und Bedürftigen unter uns und in unserem Umfeld ausfindig macht und ihnen hilft. Arm und bedürftig bezieht sich auch auf geistige und emotionale Bedürfnisse. Jeder hat außerdem den Auftrag, die Verstorbenen zu erretten. Dazu können wir Genealogie betreiben und Tempelarbeit verrichten. Uns ist geboten, anderen das Evangelium nahezubringen und es gibt viele Möglichkeiten, Missionsarbeit zu leisten. All dies sind Möglichkeiten, mit denen wir dem Herrn dienen können. Der Herr erwartet von denen, die stark sind, dass sie die Schwachen stärken. Ihr eigener Glaube wird gefestigt, wenn sie die Kinder des Herrn aufbauen. Ich weiß, dass der Vater im Himmel jedes seiner Kinder vollkommen, ganz persönlich und beständig liebt. Ich weiß, dass wir Frauen eine wesentliche Rolle im Plan des Glücklichseins spielen. Er erwartet von uns, dass wir unser Bestes geben. Jede von uns wird gebraucht, das Reich Gottes zu errichten. Das Sühnopfer ist Wirklichkeit. Jesus Christus ist unser Heiland und Erretter. Wenn wir treu sind und bis ans Ende ausharren, werden wir alle Segnungen des himmlischen Vaters empfangen, nämlich das ewige Leben und die Erhöhung. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Meine lieben Schwestern, wie schön es ist, bei Ihnen zu sein und Ihre Kraft und Ihre Liebe für den Herrn zu spüren. Danke für das Mitgefühl und die Liebe, die Sie Ihren Mitmenschen tagtäglich erweisen. In den Anfangstagen der FHV in Nauvoo gingen Schwestern von Haus zu Haus. Sie kümmerten sich umeinander, stellten fest, wo jemand Hilfe brauchte, brachten Essen, pflegten die Kranken und zeigten Mitgefühl für jede Frau und ihre Familie. Das lässt mich an eine Schriftstelle in Judas denken. Erbarmt euch und bewirkt Gutes. Wenn ich über diese Schriftstelle und ihre Bedeutung nachdenke, wenden sich meine Gedanken dem Erlöser zu. In den Heiligen Schriften ist häufig von seiner Liebe und seinem Mitgefühl für alle Menschen die Rede. Im Neuen Testament lesen wir oft, dass Christus Mitleid mit den Menschen hatte und ihnen gab, was sie brauchten. Er hatte Mitleid, als er sah, dass sie hungrig waren, und er gab ihnen zu essen. Wenn sie krank waren, heilte er sie. Wenn sie geistig gestärkt werden mussten, belehrte er sie. Mitgefühl bedeutet, dass man Liebe und Barmherzigkeit empfindet. Es bedeutet, dass man verständnisvoll ist und sich wünscht, das Leid des anderen zu lindern. Es bedeutet, dass man freundlich und einfühlsam ist. Der Heiland hat uns aufgefordert, so zu handeln, wie er gehandelt hat. Einer des anderen Last zu tragen, diejenigen zu trösten, die des Trostes bedürfen, mit den Trauernden zu trauen, die Hungrigen zu speisen, die Kranken zu besuchen, den Schwachen beizustehen, die herabgesunkenen Hände emporzuheben und einander die Lehre des Reiches zu lehren. Für mich beschreiben diese Worte und Taten die Besuchslehrerinnen, diejenigen, die sich um andere kümmern. Die Besuchslehrarbeit gibt den Frauen Gelegenheit, übereinander zu wachen und einander zu stärken und zu lehren. Ähnlich wie ein Lehrer im aaronischen Priestertum die Aufgabe hat, immer über die Kirche zu wachen und bei ihnen zu sein und sie zu stärken, zeigt eine Besuchslehrerin ihre Liebe, indem sie gebeterfüllt über jede Frau nachdenkt, die ihr anvertraut ist. Schwester Beck hat uns bewusst gemacht, weil wir dem Beispiel und den Lehren Jesu Christi folgen, sind wir dankbar für diese heilige Aufgabe, an seiner Stelle unseren Nächsten zu lieben, zu kennen, zu verstehen, zu lehren und ihm zu dienen. Heute möchte ich über zweierlei sprechen. Den Segen, den Sie anderen bringen, wenn Sie als Besuchslehrerin dienen, und den Segen, den Sie empfangen, wenn Sie anderen dienen. Vor kurzem kam ich in Anchorage in Alaska mit einer Gruppe von Frauen zusammen. Es waren vielleicht 12 Frauen im Raum und 6 weitere hörten aus anderen Städten in Alaska über die Freisprechfunktion des Telefons zu. Einige dieser Frauen lebten hunderte Kilometer vom Gemeindehaus entfernt. Von ihnen habe ich etwas über das Besuchslehren gelernt. Um alle Schwestern persönlich zu besuchen, müsste man mit dem Flugzeug fliegen, mit dem Schiff fahren oder sehr lange Strecken mit dem Auto zurücklegen. Folglich waren wegen des Zeitaufwands und der Kosten Besuche zu Hause unmöglich. Doch diese Schwestern fühlten sich eng miteinander verbunden, weil sie inbrüstig füreinander beteten und nach der Führung des Heiligen Geistes trachteten, um zu wissen, was ihre Schwestern brauchten, auch wenn sie nicht oft persönlich bei ihnen waren. Sie schafften es, über Telefon, das Internet und per Post miteinander in Verbindung zu bleiben. Sie dienten mit Liebe, weil sie mit dem Herrn Bündnisse eingegangen waren und den Wunsch hatten, ihren Schwestern Gutes zu tun. Ein anderes engagiertes Besuchslehrpaar im Kongo ging weite Strecken zu Fuß, um eine Frau mit ihrem Baby zu besuchen. Diese Schwestern bereiteten gebetsvoll eine Botschaft vor und wollten wissen, was sie für diese liebe Frau tun konnten. Die Frau freute sich sehr über den Besuch. Für sie war dieser Besuch eine Botschaft vom Himmel direkt an sie. Als die Besuchslehrerinnen mit ihr in ihrem schlichten Zuhause zusammenkamen, wurden alle, die Schwester, ihre Familie, die Besuchslehrerinnen, erbaut und gesegnet. Der lange Fußmarsch schien kein Opfer zu sein. Diese Besuchslehrerinnen hatten Mitgefühl, veränderten etwas zum Guten und brachten dieser Frau Segen. Große Entfernungen, Kosten und die eigene Sicherheit machen persönliche monatliche Kontakte in manchen Gegenden unmöglich. Aber durch die Macht der persönlichen Offenbarung können Schwestern, die wahrhaftig danach trachten, einander zu lieben und die übereinander wachen und einander stärken, sinnvolle Wege finden, diese Berufung vom Herrn zu erfüllen. Eine inspirierte FHV-Leiterin berät sich mit ihrem Bischof und spricht gebeterfüllt Besuchslehraufträge aus, um ihm zu helfen, über jede Frau in der Gemeinde zu wachen. Wenn wir diesen Vorgang der Beratung und Offenbarung verstehen, dann verstehen wir auch unseren Auftrag besser, uns um andere zu kümmern. Und wir haben mehr Vertrauen, dass der Heilige Geist uns in unseren Bemühungen führt. Ich bin jemand, der jeden Monat mehrere Frauen besucht und dann stolz mit einem Seufzer der Erleichterung erklärt hat, ich sei mit meiner Besuchslehrarbeit fertig. Nun, der Teil, über den ich berichte, ist vielleicht getan. Aber wenn das mein einziger Beweggrund ist, dann ist das sehr schade. Das Schöne an der Besuchslehrarbeit zeigt sich nicht in den 100% auf dem monatlichen Bericht, sondern darin, dass ein Leben verändert wird, Tränen getrocknet werden, ein Zeugnis wächst, Menschen geliebt, Familien gestärkt, Hungrige gespeist, Kranke besucht und die Trauernden getröstet werden. Genau genommen ist man mit dem Besuchslehren nie fertig, weil wir immer übereinander wachen und einander stärken. Ein weiterer Segen der Besuchslehrarbeit besteht darin, dass wir Einigkeit und Liebe fördern. In den Heiligen Schriften lesen wir, und er gebot ihnen, sie sollten eines Sinnes vorwärts blicken, einen Glauben und eine Taufe haben und ihre Herzen in Einigkeit und gegenseitiger Liebe verbunden haben. Viele Frauen haben berichtet, dass sie deshalb wieder in der Kirche aktiv wurden, weil sie eine glaubenstreue Besuchslehrerin Monat für Monat kam und sie liebevoll betreut, sie gerettet und ihr Gutes getan hat. Manchmal ist die Botschaft das Wichtigste, worüber sie bei einem bestimmten Besuch sprechen. Manche Frauen hören oder lesen nur selten etwas, was geistig erbaut, außer der Botschaft, die sie bringen. Die Botschaften im Liahona sind Evangeliumsbotschaften, die jeder Frau helfen, ihren Glauben zu vertiefen und ihre Familie zu stärken oder die den Dienst am Nächsten hervorheben. Manchmal besteht der wichtigste Segen bei ihrem Besuch darin, einfach zuzuhören. Zuhören bringt Trost, Verständnis und Heilung. Wieder ein anderes Mal müssen sie vielleicht die Ärmel hochkrempeln und sich an die Arbeit machen oder helfen, ein weinendes Kind zu beruhigen. Manchmal habe ich gesagt, ach, ich muss meine Besuchslehrarbeit erledigen. In diesen Zeiten habe ich vergessen, dass es darum ging, Frauen zu besuchen und zu lehren. In diesen Zeiten habe ich es eher als eine Last angesehen und nicht als Segen. Ich kann aber ehrlich sagen, dass ich mich jedes Mal, wenn ich meine Besuche machte, besser fühlte. Ich wurde erbaut und fühlte mich geliebt und gesegnet, meist noch viel mehr als die Schwester, die ich besuchte. Ich empfand mehr Liebe. Mein Wunsch zu dienen wurde stärker. Und mir wurde bewusst, wie schön es ist, dass der Vater im Himmel es so eingerichtet hat, dass wir auf diese Weise übereinander wachen und füreinander sorgen. Ein weiterer Segen der Besuchslehrarbeit ist, dass wir diejenigen kennenlernen, die wir andernfalls vielleicht nicht gut gekannt hätten. Manchmal können wir auf diese Weise die Antwort auf ein Gebet sein. Auch persönliche Offenbarung und geistige Erlebnisse sind eng mit der Besuchslehrarbeit verbunden. Ich habe einige meiner schönsten Erfahrungen gemacht, die mich demütig stimmten, mit Freude erfüllten und geistig erbauten, wenn ich Frauen aus meiner eigenen Gemeinde oder irgendwo in der Welt zu Hause besucht habe. Wir haben einander das Evangelium gelehrt, wir haben zusammen geweint und gelacht und Probleme gelöst und ich wurde erbaut und gesegnet. An einem Abend gegen Monatsende traf ich gerade Reisevorbereitungen. Eine meiner Schwestern hatte ich in diesem Monat noch nicht besucht. Es war schon recht spät. Ich hatte keinen Termin, ich hatte nicht angerufen. Eine Partnerin hatte ich auch nicht. Aber ich befand, dass es wichtig war, meine Freundin Julie zu besuchen. Julies Tochter Ashley war mit der Glasknochenkrankheit geboren worden. Ashley war fast 6 Jahre alt, aber sie war sehr klein und konnte nicht viel mehr tun, als ihre Arme bewegen und sprechen. Sie lag den ganzen Tag auf einem Schaffell, Tag für Tag. Ashley war ein glückliches, fröhliches Kind und ich war gern mit ihr zusammen. Als ich an jenem Abend bei Julie eintraf, bat sie mich herein und Ashley rief mir gleich zu, dass sie mir etwas zeigen wolle. Ich ging hinein und kniete mich neben Ashley nieder. Ihre Mutter war auf der anderen Seite. Ashley meinte, schau, was ich kann. Dann, mit ein wenig Unterstützung von ihrer Mutter, drehte sich Ashley auf die Seite und wieder zurück. Sie hatte fast 6 Jahre gebraucht, um dieses wunderbare Ziel zu erreichen. Als wir in diesem besonderen Moment beide klatschten, jubelten, lachten und weinten, dankte ich dem Vater im Himmel, dass ich den Besuch gemacht und dieses wichtige Ereignis nicht versäumt hatte. Dieser Besuch liegt nun schon viele Jahre zurück. Die kleine Ashley ist inzwischen verstorben. Doch ich werde immer dankbar dafür sein, dass ich dieses besondere Erlebnis mit ihr hatte. Meine eigene Mutter war viele Jahre lang eine wunderbare und engagierte Besuchslehrerin. Sie dachte ständig darüber nach, wie sie den Familien, die sie besuchte, etwas Gutes tun konnte. Sie schenkte bei ihren Besuchen besonders den Kindern Aufmerksamkeit und hoffte, so die Familien zu stärken. Ich weiß noch, wie eine 5-Jährige einmal in der Kirche zu meiner Mutter rannte und ausrief, du bist meine Besuchslehrerin, ich hab dich lieb. Am Leben wunderbarer Frauen und ihrer Familie teilzuhaben, war für meine Mutter ein Segen. Aber nicht alle Erfahrungen im Zusammenhang mit der Besuchslehrarbeit sind schön und angenehm. Manchmal ist es schwer, wenn man zum Beispiel jemanden besucht, bei dem man nicht wirklich willkommen ist oder wenn es schwierig ist, einen Termin zu vereinbaren, weil eine Schwester sehr beschäftigt ist. Vielleicht dauert es auch länger, eine gute Beziehung aufzubauen. Aber wenn wir darauf bedacht sind, die Schwester zu lieben, uns um sie zu kümmern, Dann wird uns der Heilige Geist helfen, einen Weg zu finden, wie wir über sie wachen und sie stärken können. Präsident Thomas S. Monson ist ein Meister darin, sich so um andere zu kümmern, wie der Erlöser es getan hat. Er ist ständig unterwegs, andere zu besuchen und zu helfen. Er hat gesagt, wir sind umgeben von Menschen, die unsere Aufmerksamkeit, unseren Zuspruch, unsere Unterstützung, unseren Trost und unsere Freundlichkeit brauchen. Wir sind die Hände des Herrn hier auf der Erde und wir haben den Auftrag zu dienen und seine Kinder emporzuheben. Er ist auf einen jeden von uns angewiesen. Und niemand kann bei diesem Werk helfen, wenn er nicht demütig und voller Liebe ist und Glauben, Hoffnung und Nächstenliebe hat und in allem, was auch immer seiner Obhut anvertraut wird, maßvoll ist. Die Frauen, die wir als Besuchslehrerin besuchen, sind unserer Obhut anvertraut. Mögen wir voller Liebe und Mitgefühl sein und somit im Leben derer, die uns anvertraut sind, Gutes bewirken. Schwestern, ich habe sie lieb. Ich bete darum, dass sie die Liebe unseres Vaters im Himmel und unseres Erlösers Jesus Christus spüren. Ich bezeuge ihnen, dass der Erlöser lebt. Im Namen Jesu Christi. Amen. Wir danken allen Schwestern der FAV und den Führern, die sich und ihren Glauben diesem großartigen Werk widmen. Wir danken auch dem Chor und der Begleitung für die Lieder und den vielen Helfern, die zum Gelingen dieser Versammlung beigetragen haben. Wir haben nun die Ehre, von unserem geliebten Propheten, Präsident Thomas S. Monson, zu hören. Nach Präsident Monsons Worten singt der Chor das Schlusslied »Der Geist aus den Höhen«. Schwester Marcia G. Beck vom Hauptausschuss der FAV spricht dann das Schlussgebet. Präsident Monson.
I was in a meeting once.
Ich war mal in einer Versammlung. Da stand der Sprecher an der Kanzel und hatte noch nie so ein Publikum gesehen wie das. Und er hat sich einfach wieder hingesetzt. Er hat mir die ganze Zeit allein überlassen. Sie sind ein wunderbarer Anblick. Ich schöpfe gern aus Erinnerungen. Ich denke an meine Jugend zurück, von einer Besuchslehrerin, die zu uns nach Hause kam. Ich weiß noch, wie meine Mutter sich mit den Protokollen der FAV herumschlug. Ich weiß, wie ich als Bischof berufen wurde. Und mich um die Witwen zu kümmern, hatte in meiner Gemeinde über 1000. Und ich erinnere mich an Weihnachtsabende. Und wie schön es mit meiner Frau war. Ich habe Witwen besucht, 84, und habe ihnen etwas zu essen gebracht. Meistens Hühnchen, man dachte schon, ich sei im Hühnerhandel tätig. Wenn ich kam, hieß es, Tommy ist hier. Tommy ist gekommen. Jede hat mich gebeten, bei ihrer Beerdigung zu sprechen. Und das habe ich gemacht, bei allen 84. Und bei vielen weiteren.
So my thoughts are tender tonight.
Ich denke also mit zärtlichen Gefühlen an die Vergangenheit. Wir haben uns heute in geistiger Hinsicht nach dem Himmel ausgestreckt. Wir sind mit wunderbarer Musik und inspirierten Botschaften erfreut worden. Der Geist des Herrn ist hier. Ich bete darum, dass er mich inspirieren möge, wenn ich Ihnen nun einiges sage, was mich bewegt und was ich empfinde. Ich beginne mit einer kleinen Anekdote, die etwas veranschaulicht, was ich gern hervorheben möchte. Zwei jung Verheiratete, Lisa und John, waren in ein anderes Stadtviertel gezogen. Eines Morgens blickte Lisa beim Frühstück aus dem Fenster und beobachtete, wie die Frau von nebenan Wäsche aufhängte. »Diese Wäsche ist nicht sauber«, entfuhr es Lisa. »Unsere Nachbarin weiß nicht, wie man die Kleidung sauber bekommt.« John schaute hinaus, sagte aber nichts. Jedes Mal, wenn die Nachbarin Wäsche zum Trocknen aufhängte, machte Lisa ähnliche Bemerkungen. Einige Wochen später warf Lisa einmal mehr einen Blick aus dem Fenster und erblickte zu ihrer Überraschung im Garten ihrer Nachbarin saubere Wäsche an der Leine. Sie wandte sich an ihren Mann und sagte, »Sieh mal, John, sie hat endlich begriffen, wie man richtig wäscht. Ich frag mich, wie sie das hinbekommen hat.« Darauf John, »Weißt du, Liebes, das kann ich dir sagen. Sicher ist dir entgangen, dass ich heute Morgen zeitig aufgestanden bin und unsere Fenster geputzt habe. Heute Abend möchte ich zu Ihnen darüber sprechen, wie wir einander betrachten. Schauen auch wir durch ein Fenster, das mal geputzt werden müsste? Treffen wir ein Urteil, auch wenn wir nicht alle Fakten kennen? Was sehen wir, wenn wir andere betrachten? Wie urteilen wir über sie? Der Heiland hat uns geboten, nicht zu richten. Er sagte: Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Man könnte es auch so ausdrücken: Warum siehst du die deiner Meinung nach schmutzige Wäsche im Nachbarsgarten, aber die schmutzigen Fenster an deinem Haus bemerkst du nicht? Niemand von uns ist vollkommen. Ich kenne auch keinen, der das von sich behaupten würde. Und dennoch neigen wir trotz unserer eigenen Unvollkommenheiten aus irgendeinem Grund dazu, uns über diejenigen anderer auszulassen. Wir urteilen darüber, was andere tun oder was sie nicht tun. Es gibt aber keine Möglichkeit, wie wir das Herz, die Absichten oder die Umstände von jemand kennen können, der etwas sagt oder tut, was wir kritikwürdig finden. Daher das Gebot, nicht zu richten. Zu dieser Generalkonferenz ist es nun 47 Jahre her, dass ich ins Kollegium der 12 Apostel berufen wurde. Das kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Damals gehörte ich einem der leitenden Priestertumskomitees der Kirche an und setzte mich, bevor mein Name zur Bestätigung vorgelegt wurde, zu den übrigen Mitgliedern dieses Priestertumskomitees, wie es von mir erwartet wurde. Meine Frau jedoch hatte keine Ahnung, wo sie hin sollte und bei wem sie sitzen konnte. Tatsächlich konnte sie nirgendwo im Tabernakel einen Sitzplatz finden. Eine gute Freundin der Familie, die dem Hauptausschuss einer Hilfsorganisation angehörte und in dem Bereich saß, der für die Ausschussmitglieder reserviert war, lud meine Frau ein, bei ihr Platz zu nehmen. Diese Frau wusste nichts von meiner Berufung, die kurz darauf bekannt gegeben werden sollte, aber sie entdeckte meine Frau, sah ihre Ratlosigkeit und bot ihr großzügig einen Sitzplatz an. Meine liebe Frau war erleichtert und sehr dankbar für diese nette Geste. Als sie sich jedoch hinsetzte, hörte sie, wie hinter ihr eine der Schwestern vom Ausschuss flüsternd, aber unüberhörbar zum Ausdruck brachte, wie sehr es ihr missfiel, dass eine ihrer Ausschusskolleginnen die Dreistigkeit besaß, jemanden, der nicht dazugehörte, einen Platz im reservierten Bereich anzubieten. Dieses unfreundliche Verhalten war unverzeihlich, unabhängig davon, wer eingeladen worden war, dort zu sitzen. Ich kann allerdings nur ahnen, wie diese Frau sich gefühlt haben muss, als sie erfuhr, dass es sich bei dem Eindringling um die Frau des zuletzt berufenen Apostels handelte. Wir haben keine feindschaftlichen Gefühle ihr gegenüber. Wir neigen nicht nur dazu, über die Taten und Worte anderer zu urteilen. Viele von uns urteilen auch über Äußerlichkeiten, Kleidung, Frisur, Größe. Die Liste lässt sich endlos fortsetzen. Ein typisches Beispiel für ein anhand der äußeren Erscheinung gefasstes Urteil erschien vor Jahren in einer überregionalen Zeitschrift. Es handelt sich dabei um eine wahre Begebenheit. Vielleicht ist sie Ihnen schon bekannt, aber sie ist es wert, wiederholt zu werden. Eine Frau namens Mary Bartels hatte direkt gegenüber vom Haupteingang einer Klinik ein Haus. Sie wohnte mit ihrer Familie im Erdgeschoss und vermietete die oberen Räume an Patienten, die in der Klinik ambulant behandelt wurden. Eines Abends kam ein Mann, der wahrhaft scheußlich aussah, an die Tür und erkundigte sich, ob ein Zimmer frei wäre, in dem er übernachten könnte. Er war bucklig und runzlig und sein Gesicht war ganz schief und geschwollen, gerötet und wund. Der Mann sagte, er sei schon seit dem Mittag auf der Suche nach einem Zimmer, aber ohne Erfolg. Es liegt wohl an meinem Gesicht, meinte er. Ich weiß, es sieht schlimm aus, aber mein Arzt sagt, nach weiteren Behandlungen könne es besser werden. Er sagte, er würde auch gern im Schaukelstuhl auf der Veranda schlafen. Als Mary sich mit ihm unterhielt, erkannte sie, dass der kleine alte Mann ein großes Herz hatte, das in einen viel zu kleinen Körper eingezwängt war. Obwohl alle Zimmer belegt waren, bat sie ihn, im Schaukelstuhl zu warten, bis sie eine Übernachtungsmöglichkeit für ihn gefunden hatte. Als es Zeit war, zu Bett zu gehen, baute Marys Mann ein Feldbett für diesen Mann auf. Als er am nächsten Morgen wiederkam, war das Bettzeug fein säuberlich zusammengelegt und der Mann saß draußen auf der Veranda. Er lehnte das Frühstück ab, aber kurz bevor er sich auf den Weg zum Bus machte, fragte er, ob er wiederkommen könne, wenn seine nächste Behandlung anstand. Ich falle ihnen auch gar nicht zur Last, versprach er. Ich schlafe auch gut auf einem Stuhl. Ich brauche kein Bett. Mary versicherte ihm, dass er ihr jederzeit willkommen war. In den vielen Jahren, die er zur Behandlung kam und bei Mary übernachtete, brachte der alte Mann, der von Beruf Fischer war, jedes Mal ein Geschenk in Form von Meeresfrüchten oder Gemüse aus seinem Garten mit. Außerdem sandte er hin und wieder Pakete mit der Post. Wenn Mary diese sorgfältig ausgesuchten Geschenke bekam, musste sie oft daran denken, was die Frau von nebenan gesagt hatte, nachdem der entstellte alte Mann zum ersten Mal morgens Marys Haus verlassen hatte. Haben Sie diesen hässlichen Mann etwa letzte Nacht bei sich untergebracht? Ich habe ihn weggeschickt. Da verliert man ja Kunden, wenn man so jemanden reinlässt. Mary wusste, dass sie vielleicht ein, zwei Mal wirklich Kunden verloren hatte. Aber sie sagte sich, ach, wenn sie ihn nur hätten kennenlernen können, vielleicht wären ihnen dann die eigenen Krankheiten erträglicher gewesen. Nachdem der Mann gestorben war, besuchte Mary einmal eine Freundin, die ein Gewächshaus hatte. Als sie die Blumen ihrer Freundin betrachtete, bemerkte sie eine wunderschöne goldfarbene Chrysantheme, die zu ihrer Verwunderung in einen verbeulten alten rostigen Eimer gesetzt war. Ihre Freundin erklärte, ich hätte keinen Topf mehr übrig, und da ich wusste, wie schön diese eine Blume sein würde, dachte ich mir, es würde ihr wohl nichts ausmachen, in diesem alten Eimer anzufangen. Es ist ja nur für eine Weile, bis ich sie in den Garten hinausstellen kann. Mary musste lächeln, als sie sich eine ähnliche Szene im Himmel ausmalte. Diese eine Seele hier ist besonders schön, mag Gott gesagt haben, als er sich der Seele des kleinen alten Mannes widmete. Es macht ihm wohl nichts aus, wenn er in diesen kleinen, unförmigen Körper anfängt. Aber das alles ist jetzt lange her, und wie anmutig muss diese liebenswerte Seele jetzt im Garten Gottes stehen. Äußerlichkeiten können sehr trügerisch sein, und man kann einen Menschen nur sehr schlecht daran messen. Daher mahnt uns der Erlöser, nicht nach dem Augenschein zu urteilen. Eine Angehörige einer Frauenorganisation brachte einmal ihre Ablehnung zum Ausdruck, als eine bestimmte Frau ausgewählt wurde, die Organisation zu vertreten. Sie hatte die Frau nie getroffen, aber ein Foto von ihr gesehen, auf dem ihr die Frau nicht gefiel. Sie hielt sie für übergewichtig. Sie meinte, aus den vielen tausend Frauen in dieser Organisation hätte man doch bestimmt eine besser geeignete Vertreterin auswählen können. Es stimmt, die Frau, die ausgewählt worden war, entsprach nicht dem Schlankheitsideal. Doch diejenigen, die sie kannten und wussten, über welche Fähigkeiten sie verfügte, sahen in ihr weit mehr, als auf diesem Foto zu erkennen war. Auf dem Foto war zu sehen, dass sie freundlich lächelte und Selbstsicherheit ausstrahlte. Auf dem Foto war jedoch nicht zu sehen, dass sie eine treue und mitfühlende Freundin war, über große Intelligenz verfügte, den Herrn liebte und sich liebevoll seiner Kinder annahm. Darauf war nicht zu sehen, dass sie sich ehrenamtlich in der Gesellschaft engagierte und eine rücksichtsvolle Nachbarin war, die sich für ihre Mitmenschen interessierte. Kurz gesagt, auf dem Foto war nicht zu erkennen, wer sie wirklich war. Meine Frage lautet, wenn Einstellungen, Taten und das, was uns in geistiger Hinsicht wichtig ist, sich in körperlichen Merkmalen widerspiegelten, wäre dann das Äußere der Frau, die sich beklagt hat, so schön anzusehen wie das der Frau, die kritisiert wurde? Meine lieben Schwestern, jede von Ihnen ist einzigartig. Sie unterscheiden sich voneinander in vielerlei Hinsicht. Da gibt es die Verheirateten unter Ihnen. Einige von Ihnen bleiben zu Hause bei den Kindern, andere wiederum sind berufstätig. Bei manchen sind die Kinder bereits aus dem Haus. Es gibt diejenigen unter Ihnen, die zwar verheiratet sind, aber keine Kinder haben. Es gibt die Geschiedenen und die Witwen. Viele von Ihnen sind alleinstehend. Einige von Ihnen haben einen Hochschulabschluss, andere nicht. Es gibt diejenigen, die sich immer die neueste Mode leisten können und diejenigen, die schon froh sind, wenn sie auch nur eine Kombination haben, die sich für den Sonntag eignet. Es gibt beinahe unzählige Unterschiede dieser Art. Verleiten sie uns dazu, übereinander zu urteilen? Mutter Teresa, eine katholische Nonne, die fast ihr ganzes Leben unter den Armen in Indien verbrachte, verkündete diese tiefgreifende Wahrheit. Wenn man Menschen verurteilt, hat man keine Zeit, sie zu lieben. Der Heiland mahnt, das ist mein Gebot. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Meine Frage lautet, können wir, so wie der Heiland es geboten hat, einander lieben, wenn wir einander verurteilen? Wie Mutter Teresa antworte auch ich, nein, das können wir nicht. Der Apostel Jakobus hat verkündet, wer meint, er diene Gott, aber seine Zunge nicht im Zaum hält, der betrügt sich selbst und sein Gottesdienst ist wertlos. Der Wahlspruch der FHV hat mir immer gefallen. Die Liebe hört niemals auf. Was ist hier mit Liebe gemeint? Der Prophet Mormon erklärt uns, Nächstenliebe ist die reine Christusliebe. In seinen Abschiedsworten an die Lamaniten verkündete Moroni, wenn ihr keine Nächstenliebe habt, könnt ihr keineswegs im Reich Gottes errettet werden. Ich betrachte Nächstenliebe, also die reine Christusliebe, als das Gegenteil von Kritik und Verurteilung. Wenn ich von Nächstenliebe spreche, meine ich damit im Moment nicht, dass man Leid lindert, indem man von seiner Habe abgibt. Das ist natürlich auch erforderlich und richtig. Heute Abend spreche ich vielmehr von der Art Nächstenliebe, die sich darin zeigt, dass man anderen gegenüber tolerant ist und angesichts ihrer Taten Nachsicht walten lässt. Die Art Nächstenliebe, die einen vergeben lässt. Die Art Nächstenliebe, die einen geduldig macht. Ich denke an die Art Nächstenliebe, die in einem Einfühlsamkeit, Mitgefühl und Barmherzigkeit weckt. Und das nicht nur, wenn jemand krank, bedrängt oder verzweifelt ist, sondern auch, wenn jemand Schwäche zeigt oder einen Fehler macht. Es besteht wirklicher Bedarf an der Art Nächstenliebe, die einen dazu bewegt, jemandem, den sonst niemand bemerkt, Aufmerksamkeit zu schenken, dem Mutlosen Hoffnung einzuflößen und dem Bedrängten beizustehen. Wahre Nächstenliebe veranlasst uns zum Handeln. Nächstenliebe wird überall gebraucht. Gebraucht wird die Art Nächstenliebe, die es einem unerträglich macht, sich am Unglück anderer zu erfreuen und es auch noch fröhlich weiterzuerzählen, es sei denn, dem Leidtragenden ist damit gedient. Der amerikanische Pädagoge und Politiker Horace Mann sagte einmal, Leid zu bedauern ist menschlich, es zu lindern ist göttlich. Nächstenliebe bedeutet, dass man Geduld hat mit jemandem, der einen enttäuscht hat. Sie bedeutet, dass man sich nicht leicht kränken lässt. Sie bedeutet, dass man Fehler und Schwächen akzeptiert. Sie bedeutet, dass man die Menschen so nimmt, wie sie sind. Sie erfordert, dass man hinter die Fassade blickt und auf Eigenschaften achtet, die nicht mit der Zeit verblassen. Sie bedeutet, dass man dem Drang widersteht, andere in eine bestimmte Schublade zu stecken. Nächstenliebe, die reine Christusliebe, zeigt sich, wenn eine Gruppe junger Frauen aus einer alleinstehenden Gemeinde hunderte Kilometer zur Beerdigung der Mutter einer ihrer FHV-Schwestern fährt. Nächstenliebe zeigt sich darin, dass eifrige Besuchslehrerinnen Monat für Monat, Jahr für Jahr dieselbe Schwester besuchen, die immer etwas nörgelt. Sie zeigt sich darin, dass man an eine in die Jahre gekommene Witwe denkt und sie zu Gemeinde- und FHV-Aktivitäten mitnimmt. Man kann sie spüren, wenn eine Schwester, die in der FHV ganz allein sitzt, die Einladung hört, komm, setz dich doch zu uns. In vielfältiger Art und Weise strahlt eine jede von ihnen Nächstenliebe aus. Das Leben ist für niemanden von uns vollkommen. Verurteilen und kritisieren wir einander doch nicht, sondern empfinden wir die reine Liebe Christi für diejenigen, die mit uns den Lebensweg beschreiten. Halten Sie sich vor Augen, dass eine jede von ihnen ihr Bestes gibt, die Herausforderungen, die ihr begegnen, zu bewältigen. Bemühen Sie sich, ihr Bestes zu geben, um dabei zu helfen. Nächstenliebe wurde definiert als die höchste, edelste, stärkste Form der Liebe, die reine Christusliebe. Und bei wem am letzten Tag gefunden wird, dass er sie besitzt, mit dem wird es wohl sein. Die Liebe hört niemals auf. Möge dieser seit langem bestehende Wahlspruch der FHV, diese zeitlose Wahrheit, Ihnen bei all Ihren Unternehmungen Richtschnur sein. Möge er Teil Ihres Wesens werden und in Ihrem ganzen Denken und Handeln zum Ausdruck kommen. Ich grüße Sie herzlich, meine Schwestern, und ich bete darum, dass der Himmel Sie stets segnen möge. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Oh, Father in heaven.
Unser himmlischer Vater. Wir sind so froh, dass wir den Geist der Liebe gespürt haben und danken dafür aus tiefstem Herzen für das Beispiel und das Leben deines Sohnes. Wir danken dir.
For the words of a prophet.
Für die Worte des Propheten.
And inspired Relief Society leaders.
Und unsere inspirierten FAV-Führerinnen. Wir bitten demütig um deine Gnade und deinen Segen, dass wir überall in der Welt Schwestern besuchen, dass wir danach trachten, Frauen zu werden, die einander verstehen, dass wir würdig sind, von deinem Geist geführt zu werden, dass wir danach trachten, Frauen zu werden, die einen Weg der Zuflucht bereiten in unserem Zuhause, dass dort Liebe und Stärke und Glauben ist, sodass auch die heranwachsende Generation dich liebt und den Wunsch hat, dir von ganzem Herzen zu dienen, von ganzer Kraft. Und wir bitten, dass wir glaubenstreue Frauen werden, voller Mitleid und Liebe, dass wir anderen um uns herum dienen. Wir drücken unseren Dank aus, dass wir Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage sind. Lass uns immer daran denken, dass wir dein Bundesvolk sind, dass wir mit Dank dafür erfüllt sind und Liebe und Demut fühlen. Und wir bitten dies demütig im Namen Jesu Christi. Amen.